durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. Gerade einmal 2 Kapitel liegen in der Apostelgeschichte zwischen der Schilderung einer sehr positiven Erfahrung unter den ersten Christen und einem angstmachenden Einschüchterungsversuch. So wird in Kapitel 2 berichtet, sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Doch bereits in Kapitel 4 geht es um ein Rede- und Predigtverbot, mit dem der Hohe Rat, die oberste Behörde des Judentums, die Apostel Petrus und Johannes zum Schweigen bringen will. Es deutet sich also schon an, dass die erste christliche Gemeinde, die in Jerusalem entstanden ist, nicht auf Dauer ein unbeschwertes Dasein führen wird. Unter den ersten Christen in Jerusalem herrscht große Betroffenheit. 2 aus ihrer Mitte, Petrus und Johannes, mussten eine Nacht im Gefängnis verbringen und wurden dann vom Hohen Rat einem Verhör unterzogen. Man wollte von ihnen wissen, aus welcher Kraft oder in welchem Namen sie einen gelähmten Bettler geheilt hatten. In Wirklichkeit entzündete sich der Konflikt jedoch an einer Predigt, die Petrus gehalten hatte und die bei der Religionspartei der Sadduzäer Missfallen erregt hatte. Am nächsten Tag verkündeten die Mitglieder des Hohen Rates ihren Beschluss. Zitat aus dem 4. Kapitel der Apostelgeschichte: Und sie riefen Petrus und Johannes und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Dieses Vorkommnis scheint die Christen in Jerusalem nur noch enger zusammenzuschweißen. In großer Einmütigkeit gestalten sie ihren Glauben im Alltag und stehen füreinander ein. Wohlhabende sind sogar bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen, um mit dem Erlös die Ärmeren in der Gemeinde zu unterstützen. Einer dieser großzügigen Spender wird ganz am Ende von Kapitel 4 namentlich erwähnt. Josef, der von den Aposteln Barnabas genannt wird. Er handelt offenbar aus ehrbaren Motiven, denn er wird uns später noch als ein treuer Mitarbeiter der Gemeinde und als Wegbegleiter des Apostels Paulus begegnen. Seine Großzügigkeit mag dazu beigetragen haben, dass er bei allen beliebt ist und von allen geachtet wird, ohne dass er es selbst darauf angelegt hätte. Doch das ruft anscheinend ein Ehepaar auf den Plan, bei denen der Wunsch nach Beliebtheit und Anerkennung im Vordergrund steht. Im ersten Vers von Kapitel 5 werden die beiden namentlich vorgestellt. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Auch wenn es nicht ausdrücklich im Bibeltext steht, ich halte es für ziemlich wahrscheinlich, dass diese beiden es dem Barnabas gleichtun wollen. Und vielleicht kommt ihnen auch jener Satz in den Sinn, den man heute ziemlich oft zu hören bekommt: Tue Gutes und rede darüber. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mal als Pastor zu einem Treffen von Geschäftsleuten eingeladen wurde, die sich bereit erklärt hatten, für ein Jugendprojekt in unserer Stadt Geld locker zu machen. Nach kurzer Diskussion kamen wir überein, dass jeder so viel, wie er kann und will, dazugeben soll und dass die einzelnen Beträge in der Öffentlichkeit nicht genannt werden. Soweit so gut. Doch dann erfuhr ich hinten herum, dass einer von den Männern ein paar andere überreden wollte, den gemeinsamen Beschluss doch noch zu kippen. Er wäre bereit, das 10-fache von jenem Betrag zu spenden, den er bereits fest zugesagt hatte, wenn er damit Werbung machen dürfe. Eine schwierige Situation, denn selbstverständlich hätten wir das zurückbehaltene Geld gut gebrauchen können. Aber ich habe mich damals sehr darüber gefreut, dass die übrigen Geschäftsleute fest zusammengehalten haben. Man merkte, dass ihnen das Jugendprojekt wirklich am Herzen lag, unabhängig von ihren geschäftlichen Interessen. Hananias und Sapphira, den beiden Christen aus der Jerusalemer Gemeinde, gelingt es dagegen nicht, Wohltätigkeit und Eigennutz sauber voneinander zu trennen. Vers 2. Doch er, Hananias, hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Die Bibelübersetzung nach Martin Luther erweckt an dieser Stelle den Eindruck, als ob allein die Tatsache, dass die beiden Eheleute einen Teil des Erlöses für sich zurückbehalten, etwas Schändliches wäre. Dem ist jedoch nicht so. Es ist ihr Acker gewesen und deshalb können sie frei entscheiden, was sie mit dem Geld machen wollen. Was jedoch nicht in Ordnung ist, den anderen Leuten gegenüber erwecken sie offenbar den Eindruck, den ganzen Erlös für die Gemeindearbeit bzw. für die Versorgung der Bedürftigen zur Verfügung zu stellen. Dieser Sachverhalt kommt in anderen Bibelübersetzungen besser zum Ausdruck als in der Lutherbibel. In einer davon heißt es zum Beispiel: Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Bei der Frage, wie viel ein Christ heute von seinen monatlichen Einkünften Gott zur Verfügung stellen soll, gehen übrigens die Meinungen weit auseinander. Nicht wenige geben den Zehnten in Anlehnung an bestimmte alttestamentliche Vorschriften. Die ersten Christen in Jerusalem haben dagegen alles, was sie besaßen, zur Verfügung gestellt. Sie lebten offenbar in Gütergemeinschaft. Es war ihnen alles gemeinsam, heißt es wörtlich im letzten Abschnitt von Kapitel 4. Doch bevor Sie womöglich einen Schrecken bekommen, kann ich Sie beruhigen. Eine verbindliche Regelung dafür, wie viel ein Christ abgeben soll, gibt es nicht. Christen leben unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Deshalb kann jeder selbst entscheiden, wie viel er zur Verfügung stellen möchte. Aber bitte nicht so, wie Hananias und Sapphira es getan haben, indem sie nämlich falsche Tatsachen vortäuschten. Weiter ab Vers 3. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Obwohl in diesen beiden Versen nicht die sogenannte Trinität Gottes im Mittelpunkt steht, also die Tatsache, dass sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart, spielt das hier doch indirekt eine Rolle. Denn wir erleben, wie Petrus den Heiligen Geist ganz selbstverständlich mit Gott gleichsetzt. In Vers 3 sagt er: Du hast den Heiligen Geist belogen. Und in Vers 4: Du hast Gott belogen. Vielleicht wundern Sie sich, dass ich auf diesen Sachverhalt überhaupt eingehe. Aber es gibt durchaus Christen, die sich den Heiligen Geist nicht als Teil des dreieinigen Gottes vorstellen können. Für sie ist der Heilige Geist eher so etwas wie ein Werkzeug, dessen sich Gott bedient. Petrus stellt Hananias also zur Rede und betont ausdrücklich, dass er den Acker oder den Erlös daraus komplett für sich hätte behalten können. Aber indem er anderen Menschen gegenüber etwas Falsches behauptet hat, hat er damit letztlich auch Gott belogen. Vers 5. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Wer trägt Schuld an diesem Todesfall? Petrus, der seinen Glaubensbruder so schonungslos zur Rede gestellt hat? Oder Hananias selbst, der davon überzeugt war, dass sein trickreiches Vorgehen niemals ans Tageslicht kommen würde? Hatte Hananias vielleicht ein schwaches Herz, das vor lauter Aufregung schlapp machte? Nun, ich bin davon überzeugt, dass Gott höchstwahrscheinlich das Leben dieses Mannes beendet hat. Und wenn Sie mich fragen, er hat auch das Recht dazu. Derjenige, der das Leben geschaffen hat, der uns den Verstand zum Denken und die Luft zum Atmen schenkt, der darf auch darüber entscheiden, wann ein Menschenleben zu Ende geht. Ich weiß, das ist schwer zu akzeptieren, hat aber auch heute noch Gültigkeit. Auf keinen Fall aber sollten wir uns anmaßen, über den Tod eines Menschen urteilen zu wollen. Ob Strafe Gottes, ja oder nein, das ist allein Gottes Angelegenheit. Auch der frömmste Mensch tut irgendwann seinen letzten Atemzug. Weiter in unserem Bibeltext ab Vers 6. Da standen die jungen Männer auf und deckten Hananias zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, »Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft?« Sie sprach, »Ja, für diesen Preis.« Petrus aber sprach zu ihr, »Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen.« Ich vermute, dass Petrus nichts davon ahnte, was mit Hananias passieren würde, als er ihn zur Rede stellte. Wahrscheinlich hat er sich selbst darüber erschrocken. Jetzt aber war er sich ziemlich sicher, dass Hananias Ehefrau das gleiche Schicksal ereilen würde. Weiter ab Vers 10. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße, und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Dieser ganze Vorfall wirft einige Fragen auf, die sich nur sehr schwer beantworten lassen. Zum Beispiel, warum eine einzige Lüge so hart von Gott bestraft wurde. Heutzutage wird auch unter Christen manchmal gelogen, bis sich die Balken biegen, aber noch nie ist mir zu Ohren gekommen, dass jemand, als man ihn zur Rede gestellt hat, tot umgefallen ist. Ich persönlich vermute, dass Gott an die erste christliche Gemeinde ganz besondere Erwartungen und auch Anforderungen knüpfte. Allein die Art und Weise, wie die Christen zusammenhielten und füreinander sorgten, machte diese Gemeinde zu etwas Besonderem. Sie sollte später ja auch zur Keimzelle der gesamten Christenheit werden. Das Verhalten von Hananias und Sapphira brachte jedoch Lug und Trug in die Gemeinde. Die beiden hielten an ihrer Sünde fest bis zu dem Moment, in dem sie tot umfielen. Die nächsten Verse, die jetzt folgen, vermitteln den Eindruck, dass die Gemeinde nach diesem Vorfall wieder zurückfindet in den vorherigen Zustand, den ich mit einer besonderen Reinheit und Heiligkeit in Verbindung bringe. Aber täuschen wir uns nicht, dieser Zustand wird nicht von Dauer sein. Ich lese weiter ab Vers 12. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel, und sie waren alle in der Halle Salomos, die zum Tempel gehörte, einmütig beieinander. Von den anderen aber, gemeint sind wohl die anderen Tempelbesucher, wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen. Doch das Volk hielt viel von ihnen. Die Zeichen und Wunder geschahen, so heißt es in Vers 12, durch die Hände der Apostel. Nichts deutet darauf hin, dass sämtliche Gemeindemitglieder über diese besonderen Gaben verfügten. Nur die Apostel waren damit ausgestattet als Zeichen ihrer besonderen Beauftragung. Weiter ab Vers 14. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und alle wurden gesund. Alle wurden gesund, heißt es hier ausdrücklich. Und damit unterscheiden sich die Ereignisse von damals deutlich von ähnlichen Veranstaltungen, die heute von gewissen Wunderheilern angeboten werden. Wenn Sie mich fragen, diese Heilungen gehörten zu den Besonderheiten, die sich später nie wiederholt haben. Offenbar hat Gott die erste christliche Gemeinde mit besonderen Gaben ausgestattet, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit das Evangelium später auch außerhalb Israels Verbreitung finden konnte. Das Neue Testament, wie wir es heute kennen, gab es ja zunächst noch nicht. Die Apostel mussten deshalb ihre Beauftragung durch Gott ganz handgreiflich unter Beweis stellen, eben auch durch verschiedene Wunder. Aus einer ganzen Anzahl von historischen Quellen weiß man übrigens, dass es bereits um das Jahr 300 nach Christus im ganzen Römischen Reich Millionen von Christen gab. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 17. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Soweit die Verse 17 bis 26. Wir erinnern uns, auf Betreiben der Sadduzäer hatte der Hohe Rat schon einige Zeit davor ein Rede- und Predigtverbot gegen die Apostel Petrus und Johannes verhängt. Damals störten sich die Sadduzäer vor allem daran, dass die beiden behauptet hatten, Jesus sei von den Toten auferstanden. Jetzt fühlten sich die Sadduzäer provoziert, weil Unmengen von Leuten von ihren Krankheiten geheilt wurden. Ein Unding in den Augen der Sadduzäer, weil sie alles Übernatürliche für Humbug hielten. Weiter ab Vers 27. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Sein Blut über uns bringen bedeutet, ihr wollt uns für den Tod Jesu verantwortlich machen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Den Mut der Apostel kann man nur bewundern. In keiner Weise versuchen sie, die Botschaft vom Tod und der Auferstehung Jesu so darzustellen, dass sie auf ein bisschen weniger Widerstand stößt. Im Gegenteil, Petrus und die Apostel sprechen über Jesus als denjenigen, Zitat, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Kein Wunder, dass die Situation eskaliert. Doch genau in dem Moment, als die ganze Sache aus dem Ruder zu laufen droht, schiebt sich ein Pharisäer namens Gamaliel in den Vordergrund. Er ist ein bekannter Gesetzeslehrer und Mitglied des Hohen Rates. Außerdem ist Saulus von Tarsus vor seiner Bekehrung von Gamaliel unterrichtet worden. Weiter ab Vers 34. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Männern tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Soweit die Verse 34 bis 39. Dieser Gamaliel mahnt seine Kollegen, die zum Hohen Rat gehören, also zur Vorsicht. Im Laufe der Zeit werde es sich schon zeigen, ob die Apostel und die anderen Christen recht haben oder nur Spinner sind. Als Beispiel nennt er zwei Bewegungen, die in jüngster Vergangenheit für Unruhe sorgten. Ein gewisser Theudas und ein gewisser Judas hatten auch etwas über einen kommenden oder schon anwesenden Messias erzählt. Doch nach ihrem Tod war die ganze Sache im Sande verlaufen. Der Vorschlag von Gamaliel lautet also, warum nicht abwarten, ob sich das Gerede über Jesus Christus nicht auch schon bald von selbst erledigt. Weiter ab dem letzten Satz von Vers 39. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Die erste christliche Gemeinde, die in Jerusalem entstanden ist, zeichnet sich durch die enge Gemeinschaft der Christen untereinander aus und durch die Fürsorglichkeit, die darin ihren Ausdruck findet, dass man für die Notleidenden gegebenenfalls Haus und Hof verkauft. Doch wie in dieser Sendung deutlich wurde, eine frühchristliche Idylle war das Leben damals in keiner Weise. Mindestens zweimal hat Petrus bereits Bekanntschaft mit dem Gefängnis gemacht. Nicht viel hätte gefehlt, dass seine Kritiker ihn und andere Apostel sogar getötet hätten. Und dann gab es für die erste christliche Gemeinde auch noch die Gefahr der Zersetzung von innen. Hananias und Sapphira, die zu dreisten Lügnern wurden, waren nur der Anfang. Ich lade Sie herzlich dazu ein, mit mir gemeinsam das Auf und Ab der Christen in Jerusalem weiter zu beobachten. Und damit auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.